Lasst euch mit hineinnehmen in eine weitere Runde unserer Seelenkunde. Das letzte Mal hatte ich unsere Seele seziert in drei Teile. Vielleicht wisst ihr sie noch. Ich möchte dazu sagen, dass natürlich eine Seele nicht so sauber zu zerschneiden ist, dass man sie genau trennen kann. Aber vielleicht hilft uns hier einmal eine Trennung, uns selbst besser zu verstehen. Ich möchte diese mal kurz wiederholen. Es ist zum einen die körpernahe Seele. Derjenige Teil unseres Ichs, das sich darum kümmert, dass unser Körper gesund bleibt, dass es ihm gut geht, dass er funktionieren kann. Der zweite Teil ist die Gemeinschaftsseele. Das ist der Teil der Seele, der ausschließlich dafür da ist, sich um den anderen zu kümmern. Dieser Teil ermöglicht es, dass sich Menschen zusammenfinden, dass Ehen entstehen, dass Gemeinschaften sich treffen, dass ein Volk stark wird. Und der dritte Teil, das ist der Teil der Gottesseele. Ein ganz unscheinbarer Teil, das ist der Teil der Seele, der sich nach Gott ausstreckt. So wie der Dichter des Psalms sagt, meine Seele dürstet nach dir, Gott, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt. In unserer heutigen Zeit nehmen wir in erster Linie diese Körperseele wahr. Schaut euch um, das ist zurzeit die stärkste Ausprägung. Hauptsache, mir geht es gut. Und so erlebe ich in unserer Gesellschaft ein großes Ungleichgewicht und auch ein großes Unglück. Denn in dem Augenblick, wo ich mich nicht in meiner Ganzheit wahrnehme, merke ich ein Defizit. Viele Menschen wissen nicht, woher ihre Sehnsucht, ihr Defizit kommt. Ich meine, es kommt daher, dass hier Teile des Selbst aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und ich habe in der Zwischenzeit einen sehr für mich wichtigen Bibelvers gefunden, der diese Dreiteilung noch einmal anschaulich macht und uns auch hineinnimmt und uns sagt, welche Wertigkeit jeder einzelne Teil bekommen soll. Es steht in Lukas 10, ab Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte Jesus und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Der Gesetzesgelehrte aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Hier werden gleich zwei Fragen, die ich das letzte Mal aufgeworfen habe, beantwortet. Die erste Frage ist nach der Lebensdauer. Wie lange lebt unsere Körperseele? Sie lebt, solange der Körper lebt. Wie lange lebt die Gemeinschaftsseele? Sie lebt, solange wie die Gemeinschaft lebt. Wie lange lebt die Gottesseele? Sie lebt, wenn sie in Gott ist, solange wie Gott lebt, ewig. Und genau das ist die Frage, die hier der Gesetzesgelehrte stellt. Meister, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Und Jesus bringt jetzt nicht irgendeine Glaubensformel, irgendein Gottesbekenntnis, was man liefern muss, sondern er bringt das gesamte Wissen des alten Volkes Israel auf einen Punkt. Und dieses gesamte Wissen befindet sich nicht ganz in den 10 Geboten. Die 10 Gebote stehen kurz daneben im Alten Testament. Wir lesen es, wer es nachlesen möchte, in 5. Mose 6, Vers 4 bis 5 und in 3. Mose 19, Vers 18. Und dort steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Verstand. Und an anderer Stelle steht, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe mich schon gewundert. Das Volk Israel in alter Zeit, also im Alten Testament, das ist ja die Bibel des Volkes Israel, das Volk Israel hatte das ewige Leben kaum in Erwähnung. Sie kannten kaum die Hölle und sie kannten kaum dieses ewige Leben, welches wir Christen ja sehr wohl auch lehren. Und ich dachte mir, wie kann das sein, dass da so wenig geschrieben ist darüber? Jetzt habe ich es verstanden. Die brauchten es nicht schreiben. Die hatten es. Jeder Mensch, der mit seiner Gottesseele diesen Höchsten liebt, mit all dem, was er ist, der lebt ewig. Das sagt uns Jesus Christus selbst in seinem Wort. Tu dies und du wirst leben. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann haben wir gleich die Wertigkeit dieser 3 Teile. Der höchste und wichtigste Teil unseres Selbst ist diese Liebe zu Gott. Und ich merke selbst in mir, wie es schwer ist für diesen Teil, dieses Gewicht zu finden. Und der andere Teil, deinen Nächsten wie dich selbst, das sind 2 gleichwertige Teile. Das Selbst steht nicht höher als der Nächste. Der Nächste steht nicht höher als das Selbst. Das sind 2 gleichwertige Teile. Und wenn wir uns selbst dahingehend verstehen, dass wir uns so sehen können, wie es Jesus selbst sagt, dass alles alte Wissen darin ihren Punkt findet, dann denke ich, werden wir im tiefsten Inneren eine große Zufriedenheit spüren. Einen Frieden, den sich die Menschen zu alter Zeit immer wieder gewünscht haben. Shalom. Das ist der Frieden, den jeder Mensch sich ersehnt, den er zum Leben braucht. Das ist nicht der Frieden, der alles in Ruhe macht oder der zur Müdigkeit führt, sondern ein Frieden, der befriedigt. Da ist die Welt in Ordnung. Und nun geht hinaus und schaut euch um. Wo ist die Welt in Ordnung? Bei welchen Menschen ist die Welt in Ordnung? Wir wollen es ergreifen. Wir wollen uns Mühe geben. Wir wollen es verstehen. Wir wollen uns ausstrecken zu Gott, dass er unsere Seele ins Gleichgewicht bringt. Dass sich dieses Doppelgebot der Liebe so eng zusammenbindet mit dem, was ich das letzte Mal gesagt hatte, das war für mich selber eine Überraschung und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Dieses Doppelgebot der Liebe hat 3 Dimensionen des sehenden Auges. Hier möchte ich schon mal neugierig machen auf die Bibel, auf das Bibelgespräch am Dienstag, da geht es nämlich um das sehende Auge. Umschrieben, Kretti, du weißt das genauer. Das sehende Auge sieht zum einen sich selbst, hat eine ganz kurze Distanz. Das sehende Auge sieht zum anderen den Nächsten, hat eine weitere Distanz. Und das sehende Auge sieht in die Unendlichkeit. Das ist die Gottesdistanz. Also, hier ist jetzt die Dimension, unser Sehen im Wörtlichen wie im Übertragenen hat hier die Distanz ganz kurz, weiter und am weitesten. Und heute möchte ich euch mit hineinnehmen in eine andere Eigenschaft unseres sehenden Auges, nämlich die Blickrichtung. Ich habe dieses Thema formuliert: drei starke Seelenkräfte. Und ich habe den Grundgedanken wiederum von dem mittelalterlichen Meister Eckhart. Und ich fand diese Grundgedanken so wichtig und wertvoll, dass ich sie euch in meiner Fassung wiedergeben möchte. Und ich hoffe, dass sie euch ein Stück inspirieren und ihr euch auch wiederentdeckt. Ja, das kann ich nachvollziehen, das bin ich, so entdecke ich mich, so erlebe ich mich. Die Blickrichtung. Meister Eckhart sagt, in der Seele sind drei starke Kräfte. Erstens, das Streben nach dem Höheren. Zweitens, die Erkenntnis. Und drittens, der Wille. Sicherlich haben einige von euch jetzt schon getestet, wie man das in die Blickrichtung reinkriegt. Das Streben nach dem Höheren geht nach oben. Der Wille geht zum Horizont. Dahin will ich. Und die Erkenntnis? Die Erkenntnis geht nach unten. Was ist Erkenntnis? Erkenntnis empfinde ich als eine Schau von einer erhöhten Position heraus. So wie ich im Sommer gerne auf unserem Kirschbaum klettere und nach dem Höheren strebe, nach den süßen Kirschen. Und wenn ich dann ganz oben angelangt bin, ich dann den Blick schweifen lasse nach unten und aus dieser erhöhten Position ein Erkenntnis erleben habe. Da sehe ich auf einmal etwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Mein Blick öffnet sich und es tut mir durch den ganzen Körper gut. Ah, das ist Erkenntnis. Nicht nur, wir verstehen es häufig als verstandesgemäße Erkenntnis. Erkenntnis ist etwas für den ganzen Menschen. Das geht viel tiefer. Verstandesgemäße Erkenntnis ist ein Teil davon. Und Menschen, die ganz gezielt auch an etwas gearbeitet haben, im Studium, im Beruf oder zu Hause, Bastler und so weiter, die wissen es zu schätzen, wie diese verstandesgemäße Erkenntnis übereinkommen kann und das ganze Leben befrieden kann. Dass man sagen kann, oh, das habe ich jetzt geschafft. Das andere Geschlecht, da kann ich mich schwer reinversetzen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ähnlich ist, wenn man etwas erkannt hat, wie etwas funktioniert und sei es die neue Strickart, dann tut das in der ganzen Seele gut. Man kann runterschauen und kann sehen, ah, das ist toll. Diese drei starken Seelenkräfte kommen wiederum in einem Bibeltext vor, den ich heute Morgen entdeckt habe. Und ich dachte mir, ach, schmeißen wir mal das ganze Konzept um und widmen uns mal diesem Bibeltext. Er steht ganz am Anfang unserer Bibel. Wir lesen ihn im 1. Mose 2, ab Vers 8 bis 9 und 1. Mose 3, ab Vers 1 bis 7. Ein Teil der Schöpfungsgeschichte. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Das ist der erste Teil. Gott pflanzt einen Garten, ein Paradies. Paradies heißt ein geschützter Bereich. Paradies ist ein umzäunter Bereich. Das will heißen, hier kann ich sicher leben. Hier habe ich meinen Platz zum Atemholen. Hier droht mir keine Gefahr. Das ist dieser Garten Eden gewesen. Und in der Mitte dieses Gartens pflanzt Gott den Baum des Lebens. Wo pflanzt er den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Die Frage geht an euch. In der Mitte? Von dem Garten? Stand nicht da? Hast dich schon gewundert, warum das nicht dasteht? Was meint ihr? Wo hat Gott den hingepflanzt? Lasst eure Fantasie freien Lauf. Steht nicht da. Was meinst du? Wo hätte Gott es getan? Hätte er diesen zwielichtigen Baum auch in die Mitte gesetzt? Diesen Baum, wo die Menschen daran ihren Fall finden? Warum? Da war ein Nicken. Vom Gefühl her, warum nicht? Wenn Gott schon etwas pflanzt, dann weiß er auch, warum er das getan hat. Und warum sollte er diesen Baum verstecken? Und wir sehen hier zwei Bäume, zwei besonders große Bäume. Und jetzt müsst ihr euren geistigen Blick schärfen. Ihr seht zwei Bäume wie zwei Säulen in der Mitte des Lebensbereiches des Menschen. So wie die beiden Säulen des alten Tempels. Und diese beiden Bäume sind Gott selber. Da ist nichts, was wir schelten könnten, was wir verwerfen müssten. In diesen beiden Bäumen gibt sich Gott selber zu erkennen. Aber dem Menschen gebietet er Halt. Du bekommst Anteil am Baum des Lebens. Du sollst ewig leben. Deine Gottesseele darf sich mit meiner verbinden. Und sie darf mit mir die Ewigkeit leben. Doch hüte dich vor der anderen Seite. Du könntest sterben. Und so lesen wir weiter in Kapitel 3. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und die Schlange sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, das ist die Bestätigung von Samira, hat Gott gesagt, ihr sollt davon nicht essen, und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Ich weiß, dass in der normalen Auslegung die Schlange als Lügnerin dargestellt wird. Ich möchte die Gedanken, die mir gekommen sind, euch mitgeben und euch bitten, euch Gedanken zu machen, wie ihr diesen Text auslegt. Ich erhebe keinen Anspruch auf irgendwelche Vollkommenheit oder großartige Wahrheit. Ich folge nur ein Stück meinem Gewissen und versuche, den Text aufzunehmen und zu verstehen, auch wenn er manchmal vielleicht gegen gewisse Gepflogenheiten geht. So viel zur Vorwarnung. Hat die Schlange gelogen? Ja und nein. Sie hat etwas verschwiegen. Aha, okay. Ja, es ist nicht wirklich gelogen, es ist eine Nachfrage. Aber natürlich könnte man die sehr wohl als Hinterlist auslegen. Aber das sagt ja auch schon der erste Vers. Und die Schlange war listiger als der Rest der Tiere. Die war raffinierter. Hat sie gelogen, indem sie sagte, ihr werdet nicht sterben? Halbwahrheit. Warum?
Naja, sie sind ja rein physisch nicht gestorben.
Aha.
Aber geistlich.
Geistlich? Sie sind dann physisch später gestorben. Ja. Was war die erste Reaktion, nachdem die beiden Menschen diese Erkenntnis bekommen hatten? Sie stellten fest, dass sie nackt waren. Warum ist es den beiden vorher nicht aufgefallen? Ich vermute, dass sie auch da nackt waren. Sie haben es nicht erkannt. Sie haben diese Erkenntnis nicht gehabt. Was haben Sie nicht erkannt? Nein, Sie haben nur erkannt, das Gute und Böse ist ja wohl, aber Sie haben in dem Augenblick nur erkannt, dass Sie nackt waren. Was ist die Symbolkraft dahinter? Was haben Sie erkannt? Sie sich schämen. Ja, wann schämt man sich? Ich frage mal, welcher Teil der Seele ist Ihnen plötzlich ins Bewusstsein gerückt? Der Körperteil, die Körperseele. Diese ist in diesem Augenblick erwacht. Die war bis dahin völlig unterbelichtet. Sie hatten nur den Baum des Lebens. Sie hatten nur ihre Gottesverbindung. Das war alles, was sie getragen hat. Und das war gut so. Und nun kommt der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und sie entdecken zuerst, dass sie, dass der einzelne Mensch ein Individuum ist. Sie entdecken, dass sie eine Körperseele haben. Und sie entdecken damit, dass sie nackt sind. Und sie schämen sich. Und sie kleiden sich. Die Schlange, wie auch Gott, haben jeweils auf ihre Art und Weise Recht. Gott sagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Und was erleben wir in der Welt? Kaum etwas ist bitterer als der Tod. Und die Schlange sagt, ihr werdet nimmer sterben. Auch damit hat die Schlange recht. Denn dass sie das erste Mal ihre Körper wahrgenommen haben, heißt doch noch lange nicht, dass sie sterben werden. Das, was das Leben ausmacht, ist diese Beziehung zum Höchsten. Und wenn diese Beziehung zum Höchsten da ist, so wie es das Doppelgebot der Liebe uns mitteilt, dann gilt das ewige Leben. Das sagt Jesus. Das ist schon ein Naturgesetz. Und da, wo die Körperseele zu starkes Schwergewicht bekommt, dann trifft dem Menschen die ganze Last des menschlichen Elends und der Endlichkeit. Wir können gerne auch weiter darüber nachdenken. Ich werde natürlich selbst auch das in Gedanken bewegen und werde schauen, stimmt das? Erlebe ich das so? Erlebe ich mich so? Erlebe ich meinen Nächsten so? Erlebe ich Gott so? Und das soll unser Prüfstein sein. Ich habe vielleicht manche Theorie jetzt hier in den Raum geworfen und weiß, dass sie in ihrer Konsequenz nicht ohne ist. Aber lasst uns gemeinsam prüfen, ob das so sein kann. Und ich möchte am Beispiel der Eva diese drei starken Seelenkräfte deutlich machen. Da haben wir ja die Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir haben den Willen und wir haben das Streben nach Höherem. Die erste und stärkste Kraft, die ursprünglichste Kraft im Menschen, die möchte ich bezeichnen als das Streben nach Höherem. Das erleben wir in der kleinsten Zelle. Leben definiert sich, dass das, was lebt, sich vermehren kann. Etwas, was sich nicht vermehren kann, ist zum Aussterben verurteilt. Es wird nicht leben. Und so wächst der kleine Säugling und wird größer und wird stärker. Und wenn er aufhört, körperlich zu wachsen, dann beginnt er sich Gedanken zu machen, wie er weiter wachsen kann, nämlich in seinen Kindern und Kindeskindern oder in seiner Macht gegenüber anderen Menschen oder. So ist eines der Grundprinzipien des menschlichen Lebens, des Lebens überhaupt, die Vermehrung, das Streben nach Höherem. Und unser Geist und unsere Seele folgt genau diesem Grundprinzip. Auch sie will mehr werden. Sie will größer werden, sie will größeren Einfluss haben. Das ist völlig normal. Das hat Gott hineingelegt ins Leben. Und da, wo es zu Konflikten und Problemen mit diesem Grundstreben kommt, da erleben wir den manchmal sehr derben Kampf des Lebens. Da ist dann der Chef gegen die Angestellten, da sind die einen Familienmitglieder und die anderen, da gehen Partnerschaften auseinander, da sind Kinder gegen die Eltern, da sind Volksgruppen gegen andere Volksgruppen. All das hervorgerufen durch diesen Kampf, weil jeder möglichst sich ausbreiten will. Das ist also eine ganz starke Seelenkraft. Und wenn ihr in euch hineinhorcht, dann beobachtet mal, wie diese starke Seelenkraft in euch ausgeprägt ist. Wo ist euer Bestreben, dass ihr mehr werden wollt, dass ihr reicher werden wollt, dass ihr wachsen wollt? Meister Eckhart sagt, genau diese Eigenschaft ist es, die den Menschen so unzufrieden macht. Und es gibt nur eine Rettung, eben weil ein Mensch nicht immer nur wachsen kann. Ein Mensch wird sein Streben nach dem Höheren erst dann in gute Bahnen lenken können, wenn er nach Gott strebt. Denn das ist der Höchste. Nur bei Gott lässt sich dieses Streben zähmen. Das ist das, was Jesus sagt, als die Frau am Brunnen, als er der Frau am Brunnen um Wasser bittet und er dann der Frau erklärt, ja, wir trinken Wasser und wir werden wieder durstig. Wer aber von dem Wasser des Lebens trinkt, der wird nicht mehr durstig sein. Dieses Streben nach Höherem wird nur seine Ruhe im Höchsten finden können. Und dieses Streben nach Höherem war auch in der Eva drin. Die Eva wollte das Höhere erreichen. Das hat Gott in ihr hineingelegt. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie diesen Baum für sich in Besitz nahm. Und dann kam die Schlange. Und die Schlange hat ja nur vorsichtig ein paar Anregungen gegeben. Entschieden hat die Eva. Und die Eva hat aufgrund ihrer angelegten Eigenschaft entschieden. Sie hat diese Stimme nach dem Streben des Höheren gefühlt und sie hat sich durch die Schlange bestätigt gefühlt. Und dann ist in ihr der Wille gewachsen. Dann kommt der Wille. Der Wille, den wir meinen, das ist so das, was uns dirigiert und lenkt und leitet und die oberste Instanz ist, ist noch darunter. Wenn wir meinen, dass unser Wille uns leiten sollte, seid ganz vorsichtig. Der Wille ist eigentlich eine Ausführungsebene. Der sagt nämlich konkret nachher, tu das. Der Wille ist, also das Streben nach Höheren ist der Blick nach oben. Und der Wille ist der, der hinten am Horizont den Punkt sieht und darauf zuwandert. Der Wille legt fest, das will ich jetzt. Dort hinten will ich hin. Dort ist der Berg. Auf diesem Berg möchte ich rauf. Dort will ich hin. Er blickt zum Horizont. Und dann geht er Schritt für Schritt darauf zu. So die Eva. Nachdem sie wusste, ja, da ist eine tiefe Wahrheit darin, da was die Schlange mir gesagt hat. Sie hat es ja gespürt. Hat sie zugegriffen. Vielleicht ist sie auch auf den Baum raufgeklettert. Und sie hat zugegriffen und sie hat reingebissen. Das hat der Wille vollbracht. Und dann kam die dritte Kraft, die Kraft der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann war das sehr wohl es hat ein völlig neues Leben begonnen. Da kam auf einmal die Furcht. Und die Sorge und die Angst. Das Leben wurde reicher. Aber mit diesem Reichtum konnten sie erstmal nichts anfangen. Hätten Sie jetzt noch die Wahl, würden Sie doch vielleicht lieber den alten Zustand wählen. Würden Sie lieber die Beschränktheit wählen. Es war vorbei. Und diese Geschichte in ihrer tiefen Symbolik erklärt, warum jeder von euch, jeder von uns, warum wir so sind. Warum wir so hin und her gerissen sind. Und die Erkenntnis blickt aus diesem erhobenen Stand nach unten und sieht das Gute wie das Böse. Und damit muss man fertig werden. Und das ist nicht einfach. Wünscht ihr euch wirklich, wie Gott zu sein? Wünscht ihr euch das wirklich? All das zu sehen, was Gott sieht? Wir haben jetzt das Schicksal, dass einer oder zwei unserer Vorfahren von diesem Baum gegessen haben. Diese zwei Säulen im Paradies, die das Wesen des Höchsten charakterisierten, davon haben sie gegessen. Und sie konnten es nicht ertragen. Und ihr findet euch darin wieder. Wie geht es weiter? Diese beiden Säulen. Gott hat gesagt, es reicht. Die Erkenntnis haben sie gefuttert. Dann sollen sie aber nicht teilhaben an dem ewigen Leben. Sie sollen nicht vom Baum des Lebens mehr essen. Und er sperrte sie aus. Ich vermute, dass man von dem Baum des Lebens öfters essen muss. Das wirkt nur eine bestimmte Zeit. Also man musste schon in diesem Paradies bleiben, um ewig zu leben. Also soweit die Symbolik. Das ist meine eigene Erklärung, vielleicht hilft sie. Wie geht es weiter? Seitdem entwickeln sich die Menschen ständig fort. Und wir sehen ja in diesen Jahrtausenden der Entwicklung, wie diese Entwicklung fortgesetzt wurde. Und wir stecken mitten in einer gigantischen Entwicklung, in dem Menschen im Prinzip durch diese ganze Vernetzung an ein riesiges Gehirn arbeiten. Da wird rund um den Globus der Mensch selbst nachgebildet in all dieser Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieses Netz, welches wir gerade in diesem Kampf sehen, also die Älteren weniger, die Jüngeren, die wissen schon, von was ich rede, das ist eine Ausprägung des Menschen selber in einer gigantischen Entwicklung. Und gerade die Älteren können es so schwer fassen, was jetzt passiert und sind ratlos. Und die Jüngeren, die stürzen sich mit hinein und wissen noch gar nicht, was es bewirkt. Ich bin sehr gespannt und ich verfolge es sehr aufmerksam, was sich hier entwickelt. Und wir stecken inmitten dieser dramatischen Entwicklung der Erkenntnis des Guten und Bösen. Kommen wir jemals zu diesem Baum, der Leben spendet? Oder müssen wir sterben? Sind wir des Todes? Diese Frage findet in Jesus Christus seine Antwort. Jesus Christus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus ist das Leben. Aha. Jesus Christus ist das Leben. Er ist der Baum des Lebens. Dieser kleine Mensch, dieser zu Weihnachten hier in der Krippe liegend, aufgewachsen, rebelliert, gelebt, gelitten, gestorben am Kreuz. Dieser Mensch ist der Baum des Lebens? Da gibt es einen Unterschied. Dieser Christus ist der Baum des Lebens. Das, was wir in Jesus in seinem Leben sehen, in seinem Leben und Sterben, ist nur ein Schattenbild dessen, was dahinter steht, welches wir ahnen können. Da zieht sich durch die Jahrtausende was. Und nicht nur das. Im Kolosser 2, Vers 3 steht. Wer weiß es? Kannst du uns das nochmal laut sagen? In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wird es euch deutlich, wer der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist? Auch Christus. Gott hat in der Mitte des Paradieses sich selbst reingestellt. Und in Christus kommt uns Gott hier ganz nahe, gezogen über die erste Menschwerdung bis in unser heutiges Leben. Und das ist für uns Christus. Er versöhnt diesen alten Bruch und möchte uns wieder heil machen an Körper, Seele und Geist. Dass wir hineinziehen in die Ewigkeit, die Gott für uns bereitet hat. Dazu segne euch Gott. Amen.